Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 29. September. Mein Name ist Elise Lanschek, hallo. Heute sprechen wir über das endgültige Aus für Gorleben als Endlager und das vorläufige Aus für den abendlichen Pastis in einer Bar in Marseille. Und Sie dürfen noch ein bisschen rätseln heute in der Sendung. Zuerst aber die Nachrichten.
Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Mehr als 1 Million Menschen sind inzwischen an und mit Covid-19 gestorben. Das geht aus einer neuen Zählung der Johns Hopkins University hervor. Und die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher sein, weil vielerorts unzureichend auf das Virus getestet wird und weil einige Staaten das Ausmaß der Pandemie vertuschen. An erster Stelle stehen die USA mit mehr als 200.000 Toten, gefolgt von Brasilien und Indien. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach von einem qualvollen Meilenstein. Auch in Deutschland steigen die Zahlen wieder. Heute diskutiert Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über neue Beschränkungen. Laut Medienberichten will sie ihnen vorschlagen, Privatpartys auf maximal 25 Gäste in Innenräumen und 50 Gäste draußen zu begrenzen. Außerdem will sie demnach anregen, in besonders betroffenen Regionen den Ausschank von Alkohol zu verbieten. Wer heute mit Bus oder Bahn zur Arbeit fahren will, muss eventuell lange warten. Seit 3 Uhr gibt es einen bundesweiten Streik im öffentlichen Nahverkehr. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Sie fordert einen bundesweiten Tarifvertrag für die etwa 87.000 Beschäftigten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
Der Salzstock Gorleben ist nach Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien kein Teilgebiet. Im Rahmen der geowissenschaftlichen Abwägung konnte keine günstige geologische Gesamtsituation ermittelt werden.
Gorleben ist raus, so sagt es Steffen Karnitz, Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Und die hat einen Zwischenbericht für mögliche Endlager für Atommüll vorgestellt, wo also Gorleben nicht mehr dabei ist. Dafür aber 90 andere Landkreise, in denen der Untergrund so geeignet ist, dass man dort Atommüll lagern könnte. Und nun stellt sich die Frage, wer von diesen Regionen nun am Ende den Jackpot gewinnt. Also wo sollen die 1900 Behälter mit stark strahlendem Atommüll hin, wenn Ende 2022 das letzte AKW in Deutschland vom Netz geht? Mein Kollege Ulrich Schnabel recherchiert für die Zeit zu diesem Thema. Hallo Ulrich.
Hallo Elise.
Gorleben ist ja raus. Warum ist es denn so? Als Zwischenlager war es ja scheinbar gut geeignet, jetzt als Endlager nicht mehr. Was ist denn da der Grund?
Ja, die Experten sagten, es sei zunächst in der Liste gewesen, weil es natürlich diesen Untergrund hat, diesen Salzstock. Aber bei näherem Hinsehen hätte sich gezeigt, dass bei diesem Salzstock eben das Deckgebirge zum Beispiel nicht sicher genug sei und auch so ein paar andere Dinge hätten an der Qualität zweifeln lassen. Also viele Einwände, die auch die Gegner von Gorleben immer wieder ins Spiel geführt haben, die sind jetzt quasi offiziell bestätigt. Und ich glaube, im Wendland finden jetzt so ein paar Freudentänze statt.
Da finden die Freudentänze statt, aber in Bayern ja zum Beispiel nicht. Ich habe jetzt auch gelesen, dass der Umweltminister Glauber in Bayern schon kritisiert hat, dass Gorleben aus der Suche rausgenommen wurde. Dafür aber Bayern jetzt doch relativ zentral ist für die Suche nach einem Endlager. Und er hat jetzt das ganze Verfahren in Zweifel gezogen, also dass ja die Kriterien da falsch sind. Und man hat so das Gefühl, Bayern möchte nicht, dass der Atommüll dort gelagert wird. Das heißt also, alles wieder auf Anfang? Oder wie löst man denn dieses Problem?
Ja, also dieses Ausscheren von Bayern ist in der Tat extrem kontraproduktiv. Die bayerischen Parteien, also die Freien Wähler und die CSU, die haben ja schon in ihrer Koalitionsvereinbarung festgeschrieben, in Bayern soll kein Endlager entstehen, was natürlich hanebüchen ist, denn der ganze Prozess, der jetzt hier angeschoben ist, geht ja davon aus, dass wir jetzt erstmal ergebnisoffen in Deutschland suchen und zwar in allen Regionen. Und wenn jetzt die einen schon anfangen zu sagen, aber bitte nicht bei uns, dann wird dieser Prozess natürlich von vornherein torpediert. Also politisch ist das extrem schädlich für diesen ganzen Prozess der Endlagersuche. Und jetzt bleibt abzuwarten, wie auch die Bundesregierung sich positioniert, ob man sagt, Leute, sorry, aber ihr macht da auch bitte alle mit wie alle anderen, was eigentlich richtig und fair wäre.
Und wann können wir dann realistischerweise mit einer Entscheidung rechnen? Also wann könnte, und dann noch die nächste Frage, wann könnte denn dann dieses Endlager eröffnet werden?
Also als Ziel wird das Jahr 2031 genannt für eine Entscheidung. Aber wie das in der Politik so ist, ein Ziel ist ja relativ, man kann sich alles Mögliche zum Ziel setzen. Das heißt noch gar nicht, das ist kein konkreter Zeitpunkt. Es kann also auch 2035 werden oder 2040. Und die Eröffnung dieses Endlagers ist ja für 2050 geplant. Aber ob das tatsächlich stattfinden wird, das würde mich persönlich extrem überraschen. Nach all dem, was wir sozusagen jetzt in der Endlagersuche die letzten 50 Jahre alles hier erlebt haben. Also wenn das alles so glatt liefe, das würde mich eher erstaunen.
Mhm. Vielen Dank, Ulrich.
Alles klar. Vielen Dank, Elise.
Und sonst so?
Und jetzt mal so eine kleine Ratefrage zwischendurch. Was schätzen Sie, wie alt ist das älteste Wirbeltier der Welt? Also noch lebende Wirbeltier. Kleiner Tipp, es ist ein Grönlandhai. Und jetzt raten Sie mal. Was auch immer Sie jetzt geraten haben, ob Sie jetzt ganz nah dran waren oder eher weiter weg, ich werde es nicht erfahren, aber ich sage Ihnen jetzt die Lösung. Es sind 393 Jahre. So alt ist tatsächlich der älteste Grönlandhai, also jedenfalls der älteste, den die Forscher gefunden haben und sein Gewebe untersuchen konnten. Und das heißt quasi, er ist im Jahr 1627 geboren und seitdem schwimmt er durch die Weltmeere. Also ich finde das vollkommen irre. Und er ist damit noch nicht mal das älteste Lebewesen der Welt, sondern es gibt sogar Schwämme in der Tiefsee, die mehr als 10.000 Jahre alt sind. Faszinierend, oder? In Marseille, Frankreichs zweitgrößter und wie ich ganz persönlich finde, erst schönster Stadt, müssen ja seit Sonntag Bars und Restaurants wegen steigender Corona-Zahlen für 2 Wochen komplett schließen. Und zuletzt wurden ja dort mehr als 280 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert. Und deshalb hat Frankreichs Regierung gesagt, es reicht jetzt, das öffentliche Leben kann so nicht mehr weitergeführt werden, wir müssen etwas tun. Und die Restaurantbesitzer in Marseille protestieren jetzt gegen diesen Entschluss und auch die Lokalpolitiker finden die Vorgabe von ihrer Zentralregierung eine Zumutung. Annika Jöris schreibt als freie Autorin für die Zeit und lebt in Südfrankreich. Hallo Annika.
Ja, hallo.
Der größte Knackpunkt für die Proteste in Marseille ist ja, dass die Restaurants und Bars in Marseille schließen müssen, in Paris aber nicht. Warum ist denn das so? Sind die Zahlen in Marseille so viel höher oder steckt man sich in Marseille leichter an als Paris?
Also das ist tatsächlich nicht ganz leicht nachzuvollziehen, weil die Zahlen schwanken natürlich täglich und tatsächlich war Marseille in den vergangenen Wochen da meistens an der Spitze der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wurde aber auch an manchen Tagen von Paris überholt. Und ja, so ganz stimmig ist das also nicht, dass jetzt in Paris beispielsweise müssen die Bars erst um 22 Uhr schließen, können also ihr Hauptgeschäft noch absolut durchziehen, wohingegen dann im Süden, also in Marseille, was auch eine Millionenstadt ist, Bars und Restaurants jetzt komplett geschlossen sind für 2 Wochen.
Wie ist denn jetzt die Stimmung unter den Restaurantbesitzern?
Ja, die Stimmung ist natürlich absolut schlecht. Ich habe heute Morgen mit einem Barbesitzer sprechen können, der gesagt hat, also dieses Mal wird es uns das Genick brechen. Man muss ja auch wissen, dass Frankreich einen der längsten Lockdowns hatte, schon im Frühjahr. Also die Bars und Restaurants waren mehr als 3 Monate lang komplett geschlossen. Und dieser Mensch, der hat jetzt so eine Bar, wo es vor allem, ja, da wird vor allem Pastis ausgeschenkt und Limonade und Kaffee, das ist alles nichts, was er jetzt weiter to go sozusagen verkaufen könnte. Und er sagt, ja, er wird jetzt vielleicht dadurch ruiniert werden und hat morgens tatsächlich vor seiner Tür ein paar Kunden stehen gehabt, die gesagt haben, mach doch trotzdem auf, das muss hier weitergehen, wir wollen diese Schließung nicht akzeptieren. Er hat sie dann nach Hause geschickt, aber das zeigt so ein bisschen tatsächlich, dass in Marseille da gerade die Emotionen hochschlagen.
Und wie schätzt du das ein? Ist das jetzt gerechtfertigt mit den Restaurantschließungen oder ist das übertrieben? Weil wenn man das bei uns hört, so 280 Fälle pro 100.000 Einwohner, da wären bei uns nicht nur die Restaurants dicht, ne?
Ja, die Zahlen sind absolut erschreckend. Aber ich glaube, was tatsächlich fehlt in der französischen Politik, ist, dass das nachvollzogen werden kann. Weil es gibt ja gleichzeitig auch Studien, die beweisen, dass die meisten Infektionen entweder im Familienkreis stattfinden oder auf dem Arbeitsplatz, also in Büros, wo die Leute den ganzen Tag über drinnen sitzen. So. Und insofern hat das jetzt eine Branche getroffen, die meiner Meinung nach gerade in Südfrankreich das hätte eigentlich ganz gut handeln können, also indem beispielsweise nur auf den Terrassen serviert wird. Oder es war auch die Rede von Plexigläsern, die zwischen den Tischen aufgebaut werden können. Also mir schien das ist jetzt ein bisschen so eine Symbolpolitik, um sich als aktiv darzustellen für eine Regierung, ja, die in den vergangenen Monaten immer wieder widersprüchliche Regeln erlassen hat.
Vielen Dank, Annika.
Sehr gerne.
Und das war's schon wieder mit Was jetzt für heute. Wenn Sie Anregungen für unsere Sendung und Fragen haben oder uns kritisieren wollen oder uns sagen wollen, wie toll wir sind, dann schreiben Sie uns unter wasjetzt@zeit.de. Und hören Sie gerne auch mal unser Update rein, heute um 17 Uhr. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Ihre Elise Natschek. Und auch an dieser Stelle von mir nochmal ein ganz großes Dankeschön für Ihre vielen tollen Zuschriften wegen unserer Rubrik und sonst so, wo Sie auch unsere Arbeit allgemein nochmal so gelobt haben, dass wir alle im Team ganz rot geworden sind. Das ist toll, sowas zu hören. Normalerweise schreibt man ja, wenn es Kritik gibt. Sie haben das jetzt auch mal zu einem Anlass genommen, uns Lob auszusprechen. Vielen Dank dafür.